Christen wird ja nicht zu Unrecht vorgeworfen, homophob zu sein, Kinder zu missbrauchen, Frauen zu unterdrücken. Ne? Warum verhalten sich Christinnen und Christen oft so wenig christlich?
Also wenn Jesus die Wahrheit ist, dann hält er allen Anfragen stand.
Es geht ja um wichtige Fragen und es können nicht alle Überzeugungen wahr sein.
Jetzt mal ehrlich. Jungfrauengeburt, Auferstehung vom Tod, Heilung der Kranken. Der christliche Glaube mutet seinen Anhängerinnen und Anhängern ja einiges zu. Kann man daran heutzutage noch glauben? Hallo und herzlich willkommen zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. Mein Name ist Kim Diehl und zu Gast bei mir heute ist Julia Garschagen. Sie ist Theologin und Leiterin des Pontes-Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Auch dabei ist Dr. Jan-Carsten Schnur, Hochschuldozent für historische Theologie an der FTH Gießen. So, und jetzt sitzen Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Julia. Herzlich willkommen, Jan-Carsten. Schön, dass ihr hier seid.
Ja, danke, dass wir da sein dürfen.
Vielen Dank.
Julia, du bist im Teenie-Alter nach einem intensiven Denkprozess zum Glauben gekommen. Nimm uns da ein bisschen mit rein. Wie war das für dich?
Ja, bei mir ist tatsächlich so, dass mir Religion nicht in die Wiege gelegt wurde. Ich bin dann aber eingeladen worden irgendwann zu so einer Kirchen-Jugendveranstaltung. Und da bin ich da hingegangen und ich fand das super. Also die Leute waren nett, wir haben da auch coole Sachen gemacht. Aber was mich von Anfang an fasziniert hat, das war die Sache mit Jesus.
Also, was hat dich da fasziniert?
Ja, wie der war, wie der mit Leuten oder wie der ist, wie der mit Leuten umgegangen ist. Die Stories, wo ich dachte, ja, da ist jemand, der, ich hätte das wahrscheinlich so nicht formuliert, aber im Nachhinein, der für Gerechtigkeit einsteht, der sich an das hält, was er sagt. Und ich glaube vor allem auch, wie der liebt und liebt und liebt, als hätte er zu viel davon. So, das hat mich also fasziniert, aber ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo immer klar war, denken ist gut und Fragen stellen und skeptisch sein. Und das habe ich nicht einfach aufgegeben, natürlich. Ich glaube, wenn ich so dann gesagt bekommen hätte, ja, dieses oder jenes, das muss ich jetzt einfach glauben, dann wäre mir das so vorgekommen, als hätte ich mein Gehirn so an die Tür hängen müssen, an die Garderobe, bevor ich da reingehe und dann die Sachen da drin glauben. Da wäre ich sofort weg gewesen. Ich habe also ganz viele Fragen gestellt und das Coole war, dass in dieser Gemeinde tatsächlich Leute waren, die sich mit mir auf den Weg gemacht haben, die auch nicht gleich alle Antworten hatten oder mir das so vor die Latz geknallt haben, sondern die gesagt haben, hey, wir kommen mit dir und denken mit dir und wir versuchen zusammen Antworten zu finden. Also wenn Jesus die Wahrheit ist, dann hält er allen Anfragen stand. Das ist mir so vermittelt worden und das ist, glaube ich, das, was mich sehr stark geprägt hat, wo ich gemerkt habe, ja, Glaube, das hat was mit Herz zu tun, natürlich mit meinen Emotionen und wie ich schon gesagt habe, dass Jesus mich total kennt und liebt, ist für mich bis heute faszinierend, aber das ist auch Glaube mit dem Hirn, also ich darf fragen und ich darf auch Zweifel haben und alles herzlich willkommen.
Spannend. Eine Studie von der Evangelischen Kirche in Deutschland vom November 2023 hat ergeben, dass Religion für 80% der Bevölkerung keine oder nur noch wenig Bedeutung hat. Noch nie war die Zahl der Kirchenaustritte so hoch. Jan-Carsten, steckt mit der Kirche auch der Glaube selbst in einer Krise?
Ich denke schon. Es gibt natürlich auch Spiritualität, einen Sinn für das Transzendente außerhalb der Kirche. Es gibt zum Beispiel viele Menschen, auch säkulare Menschen, die gerne in ein Kirchgebäude gehen und dort eine Kerze anzünden. Man kann auch die Bibel lesen, ohne zu einer Kirche zu gehören. Aber der Gemeinschaftsaspekt ist doch ein sehr wesentlicher Bestandteil des christlichen Glaubens. Und wenn der verloren geht, in welcher Form auch immer, es gibt ja ganz unterschiedliche kirchliche, freikirchliche, christliche Gemeinschaftsformen, aber wenn der wegbricht, dann bricht schon etwas Wichtiges vom Glauben selber weg. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass vielleicht sich in diesen dramatischen Veränderungen der Kirchen, die wir im Moment erleben, etwas zeigt, was schon länger eigentlich da ist. Wir haben ja über Jahrhunderte ein volkskirchliches System gehabt, wo eigentlich die Mehrheit der Menschen Christen waren, weil sie zu einer Kirche gehörten. Viele sicherlich aus Überzeugung, aber viele sicherlich auch aus Tradition oder weil das von ihnen erwartet wurde.
Macht man halt so.
Man macht es halt so. Und jetzt haben sich die kulturellen Parameter geändert. Wir haben einige Säkularisierungsschübe erlebt und da sind manche Menschen ausgetreten. Aber vielleicht hat der Glaube für ihren Alltag auch vor Jahrzehnten schon nicht so einen großen Einfluss gehabt.
Das heißt, Leute sind heute einfach mutiger sozusagen dann.
Vielleicht vollziehen einen Schritt, den sie vorher möglicherweise, also ein Teil der Menschen, vielleicht auch gegangen wären unter anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen.
Julia, wie erklärst du dir diese Entwicklung, die Jan Carsten gerade beschrieben hat?
Ja, wahrscheinlich kann man jetzt eine ganze Vorlesung drüber halten, weil das natürlich immer sehr, sehr viele verschiedene Gründe hat. In dem, wo ich mit Menschen unterwegs bin und viel auch in Hörsälen, an Universitäten, in der Wirtschaft und so weiter Gespräche führe mit Leuten, die kritisch sind und sagen, oh, damit will ich eigentlich nichts zu tun haben, da fällt mir Verschiedenes auf. Zum einen, dass natürlich Kirche, damit will ich jetzt nicht eine Kirche rauspicken, sondern Kirche als gesamte große Institution, zu der natürlich verschiedene Unterkirchen sozusagen dazugehören, ist natürlich eine ganz große Glaubwürdigkeitskrise wegen Dingen, die da passiert sind oder eben nicht passiert sind. Ich komme aus Köln, da ist natürlich der ganze Missbrauchsskandal der katholischen Kirche, aber wie gesagt, alle anderen sind da auch nicht besser, sehr, sehr dominant und hat ganz stark dazu geführt, dass Leute dann sagen, ich habe mich sowieso vielleicht schon innerlich verabschiedet, schon länger oder war nie richtig dabei, ganz mit ganzem Herzen. Jetzt setze ich dann auch den Punkt. Und da würde ich sagen, ist es ja auch eine sehr berechtigte Kritik. Also da muss die Kirche sich ja auch selbst hinterfragen. Wir als Christen, Menschen müssen uns hinterfragen. Was mir auch begegnet ist, dass Kirche, Glaube, vor allem das Christentum, als intellektuell unredlich empfinden, also ein bisschen naiv, wenn man das heute noch glaubt. Also es ist ein bisschen die Wissenschaft hat Gott ja schon längst begraben. Also intellektuell ist das irgendwie unredlich. Dann würden viele wahrscheinlich auch sagen, emotional kann ich damit nichts anfangen, also ich connecte damit vielleicht nicht oder ich kann auch so glücklich sein. Und dann als drittes eben die moralischen Anfragen, also dass es teilweise heute als moralisch anrüchig gilt, Christ oder Christin zu sein. Vielleicht aufgrund der Geschichte der Kirche, vielleicht aber auch, wenn man sagt, Christen, die sind homophob, mit Frauen können sie nicht richtig umgehen, da wird Gelder veruntreut und so weiter. Also wo man früher vielleicht gesagt hat, boah, ich werde kein Christ oder Christin, weil die haben so einen hohen moralischen Anspruch, das schaffe ich eh nicht, begegnen mir heute viele Leute, die sagen, oh nee, also das ist eigentlich eher unmoralisch, eher anrüchig, Christin oder Christ zu sein.
Aber in der nicht-westlichen Welt ist es ja anders, ne? Also während hier das Christentum immer weiter zurückzugehen scheint, wächst es in der nicht-westlichen Welt auf unglaubliche Weise. Wie erklärst du dir diesen Unterschied, Jan Carsten?
Ja, das ist schon eine erstaunliche Entwicklung. Wenn ich mal zwei Beispiele nennen kann. In Afrika gab es im Jahr 1900 ungefähr 9 Millionen Christen. 120 Jahre später, im Jahr 2020, gab es nach Schätzungen ungefähr 650 Millionen Christen. Das ist mittlerweile etwa die Hälfte der afrikanischen Bevölkerung. Vor allem der nördlichere Teil ist ja stärker vom Islam dominiert. Und das Interessante ist, dass ein wichtiger Teil dieser Entwicklung des Wachstums nach Ende der europäischen Kolonialherrschaft begann. Es kann also nicht auf europäischen Einfluss einfach zurückzuführen sein. Ein anderes Beispiel wäre China. In China gab es im Jahr 1960 ein paar Millionen, vielleicht auch nur 1 Million Christen und ab 1966 mit der Kulturrevolution von Mao Zedong kamen diese Christen in heftige Verfolgung. Trotzdem gab es eine Entwicklung, besonders ab den 1980er Jahren, von sehr intensiven christlichen Erweckungsbewegungen, eigentlich bis heute, sodass wir heute Schätzungen zufolge 100 Millionen praktizierende Christen in China haben, in der kommunistischen Volksrepublik China, trotz einer zunehmend restriktiven Politik von Xi Jinping. Das sind also schon sehr interessante Entwicklungen.
Und woher kommt das? Also spielen die Gründe, die Julia genannt hat, dann einfach dort keine Rolle? Oder wie kann man sich das erklären?
Also die Erklärung ist nicht so einfach. Als Christ würde ich sagen, es lässt sich nicht alles auf äußere Faktoren zurückführen. Es gibt auch ein Element eines, würde ich als Christ sagen, eines Wirkens Gottes. Das ist ein Stück auch unverfügbar ist und trotzdem spielen äußere Faktoren ganz sicher eine wichtige Rolle. Zum Beispiel ökonomische Faktoren. In manchen Ländern des globalen Südens, die sehr arm sind, ist das schiere Überleben, ja, so ein solcher Kampf, dass Menschen vielleicht leichter sich nach der Hilfe Gottes sehnen und ausstrecken, als wenn, zumindest dem Anschein nach, wir in jeder Hinsicht einigermaßen abgesichert sind. Dann würde ich sagen, dass kulturell unser Denken sehr stark auf das Diesseits fokussiert ist. Und in vielen dieser Gesellschaften erlebt man Gott als eine Größe des Alltags. Und ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass eine Besonderheit in der westlichen Welt ist, dass viele Menschen denken, wir kommen ja vom Christentum her, wir haben das ausprobiert, es gab Krisen, es gab Skandale, auf jeden Fall, wir haben das schon mal gehabt, wir müssen was Neues probieren.
Mhm. Julia, du hast es vorher schon angesprochen, dass ein Grund auch so dieses ist, hey, mir geht's doch gut ohne Gott, ne? Also ich bin glücklich, ich habe einen guten Job, ich habe ein Haus, was bringt mir Gott so? Was hat denn der Glaube an Gott zu bieten, das man woanders nicht findet?
Ja, das ist eine super gute Frage. Und was ich da zuerst sagen will, so einen kleinen Disclaimer ist, was ich wirklich schwierig finde und unredlich ist, wenn man versucht, Menschen Probleme einzureden, die sie nicht hatten, bevor sie durch die Kirchentür gekommen sind, um ihnen dann die Lösung für das Problem zu geben, was sie vorher nicht hatten. So funktioniert manchmal Verkündigung. Manchmal bin ich auch schon in diese Falle getappt, aber das finde ich unredlich. Und ich muss ja erstmal eine Person, die sagt, hey, mir geht's ganz gut, ernst nehmen und ihr gratulieren. Also es ist ja ganz hervorragend, wenn es dir so gut geht. Meine Frage ist da zum einen immer, was sagt unsere Glücksjagd, unsere Glückssuche denn eigentlich über uns aus? Das finde ich nämlich spannend, dass mir noch nie jemand begegnet ist, der gesagt hat, Glück, oh ja, davon habe ich jetzt aber auch genug. Sondern wir suchen ja immer weiter. Also wir befinden uns auf so einer ständigen Glücksjagd. Und das ist ja, finde ich, total interessant, weil das für mich die Frage eröffnet, woher kommt das denn? Also woher kommt denn, dass das irgendwie nichts in dieser Welt uns so ganz zufriedenstellen kann? Und könnte es sein, so ist das Gedankenspiel von C.S. Lewis, einem relativ bekannten Oxforder Literaturprofessor, der sagt, könnte es sein, dass dieses Verlangen, das irgendwie durch nichts in der Welt gestillt werden kann, in uns eigentlich ein Hinweis auf mehr ist, dass wir für noch mehr gemacht sind? Könnte es sein, dass all unser Streben nach Glück und worin wir unser Glück finden, Karriere, Familie, Sex, was auch immer man so nennen kann, super ist, aber eigentlich auch nur ein Signpost, also wie so ein Hinweisschild auf noch viel mehr. Und dass wir uns nicht nach zu viel sehen, sondern uns mit viel zu wenig zufrieden geben. Und könnte es nicht sein, wenn es einen Gott gibt, dass er genau dieses Glück auch in uns hineinlegt, die Suche nach Glück, um uns auf ihn hinzuweisen. Weil ich tatsächlich das so in meinem persönlichen Leben erlebe, ja, ich erlebe ganz viel Glück. Also so ein Sonnenuntergang am Rhein oder so, da war ich gestern noch, ganz wunderbar. Aber doch bleibt immer die Sehnsucht und was ich auch erlebe ist, Corona zum Beispiel, Glück zerrinnt einem auch ganz schön schnell ja durch die Finger. Da ist ja auch die Frage, alles Glück, was ich mir hier so zusammensuche, ist ja dann irgendwann zu Ende, wenn ich im Grab liege. Und als Christin glaube ich, nein, es geht da noch weiter, also so ein bisschen das Beste kommt noch. Ich laufe auf ein Leben mit Gott, in Gottes Gegenwart zu. Und dann, was ich vielleicht auch noch dazulegen möchte, ist, für mich ist doch auch immer noch die Frage nach Wahrheit dabei wichtig. Also stimmt das, dass es einen Gott gibt und stimmt das, dass der mit uns in Beziehung leben will? Wenn das nicht stimmt, dann kann das alles Glück dieser Welt versprechen, aber ich will nicht in einer Illusion leben. So.
Wenn das aber stimmt und wenn da was dran ist, dann eröffnet das ja ganz, ganz neue Perspektiven.
Also es ist für mich schon ganz wichtig und relevant, die Frage zu stellen, wo wird das erlebbar, was gibt mir das? Aber ich möchte auch, dass das in der Realität gründet, dass es wahr ist.
Und aber Wahrheit ist doch total stellen. Subjektiv, oder? Also kann man nicht einfach sagen, jeder hat seine eigene Wahrheit. Ich denke mir das zusammen, was ich halt glaube, nehme vielleicht aus den verschiedenen Weltreligionen sowas zusammen. Das wäre doch für alle irgendwie befreiender, friedlicher, oder nicht, Carsten? Jan Carsten?
Also ich würde sehr stark plädieren wollen für Toleranz und Wertschätzung. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, in einer Demokratie zu leben, wo es möglich ist, trotz unterschiedlicher Überzeugungen mit Respekt miteinander umzugehen. Und ich meine, dass das gerade die Möglichkeit eröffnet, sich auch intensiv intellektuell auseinanderzusetzen. Denn manchmal denke ich sogar, vielleicht wir machen das heute zu wenig, dass wir aus Furcht vielleicht nicht wagen, die großen Fragen kontrovers zu diskutieren. Denn es geht ja um wichtige Fragen und es können nicht alle Überzeugungen wahr sein. Ich denke, das wissen wir auch aus anderen Lebensbereichen. Also wenn ich denke, ich bekomme eine Gehaltserhöhung und auf dem Konto ist aber plötzlich weniger als erwartet, dann würde ich nicht sagen, ich habe meine Arbeit, meine Wahrheit, mein Arbeitgeber hat seine Wahrheit, sondern ich würde mich auseinandersetzen. Und Christen sagen, es gibt einen Gott. Atheisten würden sagen, es gibt keinen Gott. Sie können nicht beide recht haben. Das würde ich sagen, gibt Anlass, mit großer Wertschätzung intensiv über diese Frage ins Gespräch zu kommen.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Sache, die du vorhin schon angesprochen hast. Du hast Missbrauchsskandale erwähnt. Kirche hat ja in der Vergangenheit für sehr viele negative Schlagzeilen gesorgt, sage ich mal. Viele haben Kirche als einen sehr unsicheren Ort, auch verletzenden Ort erlebt. Und Christen wird ja nicht zu Unrecht vorgeworfen, homophob zu sein, Kinder zu missbrauchen, Frauen zu unterdrücken, ne? Warum verhalten sich Christinnen und Christen oft so wenig christlich?
Ja, das ist tatsächlich, finde ich, eine total schwere, gewichtige Frage, weil das muss man so ernst nehmen. Und ich würde sogar das noch anders, schärfer formulieren. Das ist nicht in der Vergangenheit, sondern das ist jetzt. Also Missbrauch geschieht weiterhin in Gemeinden und Kirchen, genauso wie in Schulen und aber das ist jetzt. Und dass Christen und Christinnen auch weiterhin Menschen verletzen, ist einfach auch ein Fakt. Das liegt nicht nur irgendwie in der Vergangenheit. Und das finde ich erstmal eine ganz, ganz große Anfrage an uns als Christinnen und Christen. Und wie ich eben gesagt habe, ist das auch so wichtig, sich diese Fragen stellen zu lassen und nicht das alles irgendwie als, oh, das ist jetzt die Christen verfolgen oder so abzutun, sondern wir müssen uns hinterfragen lassen. Wir können ganz, ganz viel lernen von vielen Menschen, auch außerhalb, natürlich auch außerhalb der Kirche. Das ist mir zuerst mal ganz wichtig zu sagen. Und ich begleite selbst auch Überlebende von Missbrauch und ich weiß, das ist ganz, ganz schwerwiegend und man kann das nicht ernst genug nehmen. Und was ich daran so spannend finde für mich, und da komme ich wieder auf Jesus zurück, ist, dass ja Jesus der ist, der eigentlich am schärfsten fromme Menschen kritisiert und hinterfragt. Also die schärfsten Worte in der Bibel hat Jesus ja nicht für die, die irgendwie da außerhalb sind und die sowieso als die Sünder abgestempelt werden und die Sünderin auch, sondern eben für die, die denken, wir sind ja drin und wir machen das eigentlich auch alles ganz richtig.
Hast du da ein konkretes Beispiel?
Na, zum Beispiel ist ja krass, Jesus geht in den Tempel rein und schmeißt da alles um. Also ich war auch schon öfter mal wütend auf christliche Heuchelei, aber ich bin nie in den Kölner Dom gegangen und habe da die Teppiche runtergerissen und die Bänke umgehauen. So, ne? Das macht Jesus und von dem, wie anstößig das war, muss man über den Kölner Dom da noch weit hinausdenken. Und auch die Worte, die er sagt, wenn man das mal nachlesen will. Das bedeutet also, dass Christinnen und Christen dass wir alle für die Kritik an Kirche, an Christinnen und Christen den Maßstab in der Quelle des Christentums selbst finden. Also Jesus ist ja der Maßstab, an den sich Christinnen und Christen auch messen lassen müssen. Darum ist der Maßstab natürlich höher als vielleicht der an Sportverein, weil das ja der Maßstab, den sie verkünden und dem sie sagen, dass sie nachfolgen. Aber das finde ich so spannend, dass man quasi die Kritik aus den eigenen Quellen ziehen kann und dass man ohne Jesus, das muss man ja auch sagen, diese Kritik so gar nicht äußern könnte. Also ganz viel von unserer Ethik, von dem, wie wir über Gerechtigkeit denken, Gleichberechtigung von Männern und Frauen und so weiter, kommt ja aus den christlichen Quellen, kommt von Jesus selbst. Wenn man etliche andere ethische Maßstäbe aus anderen Weltanschauungen heranziehen würde, würde man gar nicht unbedingt darauf kommen. So, das ist keine Entschuldigung für die Christinnen und Christen. Das sagt mir aber, ich sollte die Quelle, also Jesus selbst, nicht einfach auch auf den Müllhaufen werfen und sagen, damit will ich nichts zu tun haben, sondern ich würde immer sagen, ja, lass uns gemeinsam Jesus anschauen, wie der war, wie der Menschen geliebt hat, wie der für Gerechtigkeit eingestanden ist, der inklusivste Mensch, von dem ich hier gelesen habe.
Ja, der christliche Glaube mutet ja seinen Anhängerinnen und Anhängern darüber hinaus auch noch ganz schön viel zu. Also so Jungfrauengeburt, Auferstehung von den Toten, Heilung von Kranken. Kann man heutzutage in dem aufgeklärten Zeitalter, in dem wir leben, daran überhaupt noch glauben, Jan Carsten?
Ich würde sagen schon. Es kommt ja immer darauf an, wie glaubwürdig etwas ist. Und der christliche Glaube nimmt das Denken doch sehr wichtig.
Gibt es rationale Gründe für eine Existenz Gottes?
Also man hat im Laufe der Jahrtausende mittlerweile immer wieder Argumente für die Existenz Gottes. Noch nicht mal die spezifische christliche Vorstellung, sondern die Existenz eines personalen Gottes gesucht und verschiedene Argumente gefunden, zum Beispiel den Gedanken, dass es die Tatsache, dass es den Kosmos gibt, von nichts kommt nichts, das ist das kosmologische Argument. Die Tatsache, dass in der Welt, die wir erleben, so vieles aufeinander fein abgestimmt zu sein, auf ein Ziel hin entworfen zu sein scheint, so dass Leben überhaupt möglich ist, das nennt man das teleologische Argument. Die Tatsache, dass es moralisch Falsches und moralisch richtiges Handeln gibt, worüber Julia eben gesprochen hat. Viele Denker haben gesagt, wenn Gott tot ist, dann ist alles erlaubt. Das ist das moralische Argument für Gottes Existenz. Und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Argumente für Gottes Existenz. Nun haben im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Menschen diese Argumente als absolute Beweise ins Feld geführt und sind zum Teil auf heftige Kritik gestoßen. Mich hat überzeugt, wie der Oxforder Religionsphilosoph Richard Swinburne mit den Argumenten für die Existenz Gottes umgegangen ist. Swinburne ist von Haus aus Wissenschaftstheoretiker und deswegen hat er die Hypothese der Existenz Gottes wie eine naturwissenschaftliche Theorie untersucht. Und in einer naturwissenschaftlichen Theorie geht es nicht um absolute Beweise, sondern um die wahrscheinlichste Erklärung. Okay. Und so hat er die verschiedenen Argumente für die Existenz Gottes, auch die dagegen, zusammengenommen und versucht, daraus eine Art Wahrscheinlichkeitsbeweis zu machen. Und aus seiner Perspektive ist ein personaler Gott die beste Erklärung für die Welt, in der wir leben. Und angesichts dieser verschiedenen Argumente hat für ihn vor allem die Tatsache, dass Millionen von Menschen behaupten, Gott persönlich erlebt zu haben, die Folge, dass für ihn die Hypothese der Existenz Gottes eine wahrscheinliche, insgesamt zusammengenommen eine wahrscheinliche Erklärung der Welt ist. Also ich würde sagen, es gibt keinen Beweis im strengen Sinne für Gott. Aber es gibt doch gute Argumente, dass es ihn gibt.
Ich finde beim Christentum, weil du das eben gefragt hast, ja so wichtig, dass das Zentrum vom Christentum ja auf historischen Ereignissen basiert. Also ist Jesus, hat er gelebt, ist er gestorben und ist er auferstanden. Leben und
Ist das alles historisch bewiesen, kann man das sagen?
Genau, Leben und Tod ist relativ gesichert. Also da würde jetzt kein Historiker, kein ernstzunehmender Historiker das bestreiten. Die große Frage ist natürlich die Sache mit der Auferstehung. Also ist da was dran oder nicht? Wenn da nichts dran ist, kann man die ganze Sache sowieso gleich vergessen. Wenn da was dran ist, dann wäre das natürlich was Einzigartiges, total Phänomenales. Also jemand kommt von den Toten zurück ins Leben. Dann habe ich aber, um ehrlich zu sein, auch kein Problem damit, wenn ein Blinder geheilt wird oder so, weil ne, wenn es einen Gott gibt, der so etwas Krasses tun kann, dann ist der Rest, kann man jetzt drüber diskutieren, aber jetzt so an sich erstmal wäre da für mich jetzt intellektuell kein Problem. Und das ist natürlich die große Frage nach der Auferstehung. Und da ist das so ähnlich oder genauso natürlich wie mit den anderen Gründen für die Existenz Gottes. Das kann man nicht beweisen, kann man Geschichte sowieso nicht. Sondern in der Geschichtswissenschaft muss man sich Indizien angucken, also bis Michelle Kolms. Und da gibt es tatsächlich verschiedenste Argumente, sodass man von den Quellen her, da muss man gar nicht sagen, die Bibel ist irgendwie heilig oder von Gott eingegeben, sondern das erstmal nur als Quelle der Antike nehmen, so wie Historiker, Althistoriker das auch machen, sodass ich persönlich zu der Überzeugung gekommen bin, ja, die Auferstehung hat tatsächlich einen historischen Rand. Also wie gesagt, ich kann das nicht beweisen, das kann ich nie in der Geschichtswissenschaft, aber das ist für mich tatsächlich, wenn ich mir die Fakten anschaue, die plausibelste Erklärung, dass tatsächlich damals jemand von den Toten ins Leben zurückgekommen ist.
Was sind denn so die Fakten? Also was gibt es für Argumente?
Also eins ist zum Beispiel, dass man in den ursprünglichen Quellen, die Texte, die eben als erstes darüber berichtet haben, über das Leben Jesu, die Christinnen und Christen nennen das Evangelien, dass da Frauen als allererste Zeugen der Auferstehung genannt werden. Das ist jetzt vielleicht in unserer Gesellschaft erstmal nichts Besonderes so. Damals war das aber so, dass Frauen nicht vor Gericht galten. Also das Wort einer Frau zählte nicht. Heute wissen wir, dass Frauen durchaus in der Lage sind, die Wahrheit zu sagen. Das war damals eben noch nicht der Fall. Das heißt, wenn sich jetzt da vier Leute hingesetzt hätten und gedacht hätten, oh, wir denken uns das jetzt mal irgendwie aus und natürlich in ihrer Kultur das ja erstmal glaubwürdig machen müssen, um mit dieser Religion irgendwie voranzukommen, dann wäre es absoluter literarischer Selbstmord der Glaubwürdigkeit gewesen, Frauen als allererste Zeugen dieses großen Ereignisses zu benennen. Also das ist so ein Argument. Es ist eine Argumentekette. Also man muss sich die alle angucken, um zu was, ja, dazu zu kommen, da, glaube ich, eine gute Entscheidung drüber treffen zu können. Ja.
Es ist ein super spannendes Thema und ich würde gerne noch ganz lang mit euch weiterreden, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Deshalb jetzt Abschlussfrage an euch. Es gibt ja jetzt Menschen, vielleicht auch unter unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die haben mit echten Fragen zu kämpfen. Ne? Fragen wie, wie kann denn ein guter Gott so viel Leid zulassen? Oder hat die Naturwissenschaft Gott nicht längst widerlegt? Oder solche Fragen. Was ratet ihr denn diesen Menschen? Jan Carsten, fang du mal an.
Ich kann diese Menschen total verstehen, weil es mir genauso gegangen ist. Ich ringe immer wieder mit vielen Fragen und denke, dass viele Fragen auch gute Fragen sind. Ich würde zunächst Mut machen, Antworten zu suchen. Denn auf viele Fragen gibt es gute Antworten oder zumindest Teilantworten von kompetenten Menschen. Und dann würde ich auch Mut machen wollen, vielleicht ganz vorsichtig, trotzdem einzelne Schritte auf Gott zu wagen. Man kann mit Gott reden, auch wenn man gar nicht sicher ist, ob er existiert. Man kann das Neue Testament lesen, auch wenn man sehr große Zweifel daran hat. Man kann mit christlichen Mitmenschen ins Gespräch über deren Glaubenserfahrungen kommen, auch wenn man selber gar keine Glaubenserfahrung gemacht hat. In jedem Fall macht es Sinn und lohnt es sich, sich mit dem christlichen Glauben einmal zu beschäftigen, der unsere Kultur, unsere Werte derart geprägt hat. Und wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann merkt er das und hört er das ja auch. Jesus hat einmal jedenfalls gesagt, dass Gott gerne gefunden werden will von suchenden Menschen. Also ich denke jedenfalls, dass sehr kritische Fragen uns nicht abhalten sollten, über Gott nachzudenken oder mit ihm ins Gespräch zu kommen.
Das ist auch das, was ich erlebt habe. Also man kann ja auch diese Fragen Gott sagen. Also ich habe das genauso gesagt, du musst mir das erklären, sonst lasse ich das. Also es ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber ich glaube nicht, dass es gewagt ist. Das Gebet des Skeptikers empfehle ich immer, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Das kann man ja sagen und ich finde das so wichtig, wie du gesagt hast, dass Fragen ganz großen Wert haben, Zweifel sind angebracht. Ja, wir haben nicht auf alles eine Antwort und viele Fragen werde ich bis zum Ende meines Lebens mit mir rumtragen, die große Frage nach dem Warum und dem Leid zum Beispiel. Aber wie du schon gesagt hast, auf viele Fragen gibt es dann doch Antwortversuche und für mich ist das so spannend, mit Jesus unterwegs zu sein, weil das ist nämlich kein Rätsel, also wie so ein Sudoku, das fülle ich aus und dann schmeiße ich es auch weg, weil es nicht mehr interessant ist, sondern das ist ja so ein Geheimnis und beim Geheimnis ist es ja so, da kann ich immer weiter fragen und bekomme auch Antworten und trotzdem, und je mehr ich reinfrage, desto spannender wird es und desto mehr merke ich, hey, das ist sowohl emotional erfüllend als auch intellektuell total stimulierend und inspirierend. So ist das für mich mit Jesus, darum finde ich super, Fragen zu haben und denen auf den Grund zu gehen.
Danke, dass ihr hier seid und euch diesen Fragen gestellt habt.
Vielen Dank dir. Danke, dass wir da sein durften.
Dankeschön, Kim.
Sich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen, lohnt sich, sagen Julia Garschagen und Dr. Jan-Carsten Schnur. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.